So, also wir sind ja immer noch so ein bisschen unterwegs in einer Serie. Ich habe die mal genannt Leben in der Gegenwart Gottes. Und möchte einen kleinen Rückblick mal machen, weil das heute schon die vierte Predigt ist zu dem Thema. Wir haben angefangen damit, dass wir darüber nachgedacht haben, was Gott eigentlich wichtig ist. Und das große Anliegen von Gott bist du. Gott hat dich geschaffen, weil er dich möchte, weil er Beziehung mit dir haben möchte und weil du ihm wichtig bist. Gott will ein Gegenüber, Gott will einen, den er lieben kann und der ihn zurückliebt. Das ist deine erste Berufung, das ist Gottes tiefes Herz. Und dann haben wir darüber gesprochen, über so Voraussetzungen, die uns helfen, auch in Gottes Gegenwart zu kommen. Wir wissen, Gott ist heilig, Gott ist ein Vater und es gibt manchmal immer wieder Dinge, die uns auch daran hindern können, Gott wirklich ganz nahe zu kommen. Und wir haben als erstes darüber gesprochen, dass eigentlich unsere Sehnsucht der Schlüssel ist in Gottes Gegenwart. Ja, wenn du Sehnsucht hast, wenn du ihm begegnen möchtest, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß, dass du in seine Gegenwart kommst, dass du ihn suchst. Und das Zweite war, dass wir gesagt haben, Jesus spricht von dem reinen Herz, Menschen mit reinem Herzen, sie werden Gott sehen, sie werden Gott begegnen. Und es ist immer wieder wichtig, dass wir unser Herz prüfen lassen von Gott und immer wieder schauen, wo gibt es vielleicht Dinge, die zwischen Gott und mir stehen. Das ist wie in jeder anderen Beziehung auch. Ne? Wenn was ungeklärt ist, dann ist es immer so eine Blockade, um sich nahe zu kommen. Das Dritte war, dass wir gesagt haben, Gott ist ja Geist und deswegen begegnen wir in erster Linie nicht über unseren Intellekt. Über unseren Intellekt lernen wir Gott kennen. Wir wissen mehr über ihn, aber die Begegnung ist eigentlich eine Herzenssache und wir brauchen dazu den Heiligen Geist und deswegen brauchen wir einen erweckten Geist. Wir müssen geistlich erweckt sein und wirklich Gott nahe zu kommen. Dann haben wir darüber gesprochen, dass Lobpreis und Gebet ist wie so eine Straße, die uns so den Weg ebnet in Gottes Gegenwart. Das sehen wir in Offenbarung 4, ne? Im Himmel ist immer Anbetung und Gebet 24 Stunden vor Gottes Thron. Also Anbetung und Gebet ist sowas, wo uns wirklich helfen kann, in Gottes Gegenwart zu kommen, auch in eurem privaten Leben, nicht nur hier im Gottesdienst. Und dann haben wir gemerkt, das Fünfte ist eigentlich so, wichtig ist, dass wir auch eine Beharrlichkeit haben, dass wir dranbleiben. Gott kann man nicht so einschalten wie so ein Lichtschalter, ich drücke drauf und das Licht ist da. Manchmal ist es so ein Prozess, um Gott nahe zu kommen und seinem Herz zu begegnen. Und da möchte ich uns echt auch ermutigen, dran zu bleiben, wenn wir Gott suchen, dass wir wirklich dranbleiben, bis wir ihn finden. Ja, und letzte Woche haben wir über das Abendmahl gesprochen. Das Abendmahl als so wo Jesus uns einlädt, mit ihm Gemeinschaft zu haben und letzten Endes auch das zu feiern, dass er unser Bräutigam ist, dass er sich mit uns verlobt hat und dass er jetzt gegangen ist, um eine Stätte für uns zu bereiten, wo er uns dann holen wird, wo wir ewig mit ihm sein werden. Und das Abendmahl ist echt so was, wo wir immer wieder auch unsere Liebe und unser Ja zu ihm erneuern können. Ich weiß nicht, wer von euch hat mal das Abendmahl jetzt in den letzten zwei Wochen für sich persönlich mal privat gefeiert? Ah ja, cool, gehen einige Hände hoch. Richtig schön. Oder auch als Zellgruppe. Es ist so eine tolle Gelegenheit, wirklich Jesus ganz nahe zu kommen. Ich möchte euch heute mit hineinnehmen und ich erzähle mal eine Geschichte vor einer Woche, genau. Letzte Woche, da waren wir bei meiner Schwester und Familie, Kleinschwester und Familie, zu Besuch in Stuttgart. Und wer meinen Schwager kennt, der liebt es zu kochen und der liebt gutes Essen. Und wir hatten echt eine super Zeit. Wir hatten ganz, ganz tolles Essen dort. Wir hatten Chili, wir hatten Wraps, es gab Steaks. Es gab Eis, Donuts, zum Frühstück gab es Bacon und Rührei. Also alles, was das Herz begehrt. Es war richtig, richtig lecker. Wir konnten das so richtig genießen. Und waren so tolle Momente, wenn man zusammen sitzt und isst und sich austauscht. Guckt jetzt alle so hungrig. Also nein, gibt es auch hier bei uns was. Uns ist das Wasser so richtig im Mund zusammengelaufen, weil Essen ist einfach was Großartiges, was total Schönes, was Gott gegeben hat, auch zum Genießen. Aber wisst ihr, dass das Wichtigste war nicht das Essen, auch wenn es toll war, sondern das Wichtigste war eigentlich unsere Gespräche, die wir miteinander hatten. Ja, die Zeiten, wo wir zusammensaßen, teilweise am Tag über oder auch dann am Abend, wenn die Kinder im Bett waren. Und wir haben über unseren Gott gesprochen, über unseren Glauben. Hey, wie geht's denn mit Jesus? Ja, wie ist deine Beziehung zu ihm? Wir haben über Erziehung gesprochen, ja, die Herausforderungen. Hey, wie geht's mit euren Kiddies? Wir haben natürlich auch über so diese weltpolitischen Entwicklungen und so gesprochen. Über viele Dinge haben wir gesprochen. Auch über Gemeindegründung. Sie haben ja auch eine Gemeinde vor 2 Jahren gegründet in Stuttgart. Wie geht's euch denn mit und was sind so eure Herausforderungen? Also wir hatten viele tolle und tiefe Gespräche. Und in der Bibel gibt es auch eine Geschichte, die möchte ich heute mit uns zusammen anschauen. Da geht es auch um Essen und es geht um Beziehung. Und lasst uns mal zusammen das Lukas-Evangelium öffnen in Kapitel 10. Da lesen wir eine ganz kurze Begebenheit, die habt ihr wahrscheinlich oder viele von euch schon mal gehört. Mir ist die Geschichte auch nicht neu, aber irgendwie habe ich in letzter Zeit immer wieder mal drüber nachgedacht. Und da sagt Jesus in Lukas 10, Vers 38 bis 42, ist überschrieben, Jesus besucht Maria und Martha. Und da heißt es, auf ihrem Weg nach Jerusalem kam Jesus und die Jünger auch in ein Dorf, in dem eine Frau namens Martha sie in ihr Haus einlud. Ihre Schwester Maria saß Jesus zu Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Martha dagegen mühte sich mit der Bewirtung der Gäste. Sie kam zu Jesus und sagte, Herr, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue? Sag ihr, sie soll kommen und mir helfen. Doch der Herr sagte zu ihr, meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist und ich werde es ihr nicht nehmen. Es war jetzt aus der Neues Leben. Ich werde jetzt in der Predigt von dem Elberfelder Text ausgehen, weil ich es da ein bisschen prägnanter und besser eigentlich noch übersetzt finde von den einzelnen Aussagen. Ja, die Geschichte war folgende. Jesus war unterwegs mit seinen 12 und sie kamen jetzt nach Bethanien. Bethanien ist eine Stadt, die liegt circa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und dort treffen sie diese Martha und die Martha sagt, hey, komm doch zu mir nach Hause, lasst uns zusammen sitzen und lasst uns Gemeinschaft haben. Und Martha hatte eine Schwester, diese Maria, und es gab noch einen dritten im Bunde dieser 3 Geschwister. Wisst ihr, wer das war?
Lazarus.
Richtig, Lazarus, auch eine ganz bekannte Geschichte. Es gibt so 3 Geschichten über diese Familie im Neuen Testament. Einmal ganz bekannt, wo Jesus Lazarus vom Tod auferweckt, das war dann später. Und noch eine andere krasse Geschichte, wo Maria Jesus die Füße salbt und mit ihren Haaren dann trocknet. Also ganz bewegende Geschichten. Jesus hatte zu dieser Familie, glaube ich, ein bisschen ein besonderes Verhältnis. Aber die erste Begebenheit ist eigentlich die wir lesen von dieser Familie. Und dann heißt es dann in Vers 39, also und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Also Maria hat sich mit den Jüngern zu Jesus ins Wohnzimmer gesetzt und ihm zugehört. Und mein erster Gedanke heute Morgen aus dieser Geschichte ist, du hast die Wahl. Achim hat schon so ein bisschen drüber gerappt, passt richtig gut. Also du hast die Wahl. Und wir sehen hier diese 2 Schwestern, von Lazarus ist nicht die Rede, wahrscheinlich war er gar nicht da, die 2 Schwestern, Maria hat Audienz gewählt. Sie hat gesagt, hey, ich setze mich Jesus zu Füßen, ich will bei ihm sein, ich will mit ihm reden, ich will ihm zuhören. Ich will einfach die Zeit mit ihm verbringen. So, sie war so in diesem Beziehungsmodus, ne? Hey, nah sein mit Jesus. Und ich glaube, sie hat eins verstanden, das ist ein heiliger Moment. Jesus ist heute zu Gast bei uns. Also, wir wissen nicht genau, wie oft das noch passiert ist, in denen ihrer Lebenszeit, solange Jesus da war. Aber die meisten Menschen hatten einmal vielleicht das Privileg, dass Jesus bei ihnen zu Gast war. Und sie hat es kapiert und hat den Moment erkannt und hat gesagt, wow, das koste ich voll aus, das lasse ich mir nicht nehmen. Und dann lesen wir in Vers 40 von der Martha. Da heißt es, Martha aber war sehr beschäftigt mit vielen Dingen. Martha lädt Jesus ein, ist ja interessanterweise, aber dann schickt sie ihn ins Wohnzimmer und sie geht in die Küche, holt das Schaf, schlachtet das Schaf, bereitet den Braten zu, schiebt ihn dann in den Ofen und dann holt sie die Muffinsförmchen runter und backt noch Muffins und macht noch was für einen Kaffee. Sie war super busy mit diesem Essen zubereiten. Das war irgendwie das, was sie gewählt hat in diesem Moment, was sie für sich als richtig oder auch als wichtig entschieden hat. Also Martha ging so mehr in diesen Dienstmodus, ja, ich tue was für Jesus, ich will ihm zeigen, wie er mir wichtig ist und ich will ihn irgendwie verwöhnen. Eine Situation und zwei unterschiedliche Verhaltensweisen, ne? Maria und Martha, beide hatten die Wahl, beide konnten für sich eine Entscheidung treffen. Und jetzt vielleicht mal eine Frage an euch. Hat die Maria irgendwas, die Martha irgendwas falsch gemacht? War das schlecht, was sie gemacht hat? Wie würdet ihr das von der Geschichte her so sehen? Braucht er was zu essen? Genau, braucht auch Marias, die kochen können. Vielleicht konnte Marthas, Entschuldigung, vielleicht konnte Maria gar nicht so gut kochen. Man geht davon aus, dass Maria die ältere Schwester war. Weiß man nicht genau, aber man weiß nicht so genau die Umstände. Auf jeden Fall geht es mir gar nicht darum, irgendwie jetzt so zu zeigen, das eine war gut und das andere war falsch, weil ich glaube, darum geht es gar nicht in dieser Geschichte. Was Martha gemacht hat, war sehr vorbildlich, weil die Bibel fordert uns ja auch auf, gastfreundlich zu sein. Also ich glaube, das ist was wir uns auch immer wieder bewusst machen dürfen, gerade hier in der westlichen Kultur. Wir sind keine Kultur der Gastfreundschaft. Wurde mir jetzt wieder bewusst, wir hatten einen Missionar aus Indien da, wir hatten andere Leute da aus dem Ausland und die uns Sachen erzählt haben, wo ich dachte, ja, die wissen, was es heißt, gastfreundlich zu sein. Lea lacht, sie hat in Afrika gelebt, Tansania. Die weiß, was es heißt, wenn du wo zu Gast bist, dann wird das Beste aufgetischt. Also Martha macht was sehr Edles. Sie bereitet ein tolles Essen vor. Ja, was war jetzt das Problem an der Geschichte oder was war die Herausforderung an der Situation? Ich stelle mir das einfach so vor, dass Martha eigentlich die ganze Zeit beschäftigt war in der Küche mit Arbeiten, mit Dinge tun und dass sie keine Möglichkeit hatte, zu Jesus Füßen zu sitzen, mit ihm zu sein, ihm zuzuhören, mit ihm Zeit zu verbringen. Und wisst ihr, das Problem war, Jesus hat sich ja nicht für einen 2-Wochen-Besuch angemeldet, dass sie wusste, gut, jetzt koche ich erstmal und wir essen und danach haben wir noch viel Zeit zu reden, sondern Jesus war meistens ziemlich kurz angebunden, weil er dann wieder weiterzog. Und meine Frau würde sagen, siehste, Yogi, deswegen brauche ich einen Thermomix, weil der kocht für mich und ich kann nebenher sitzen und quatschen. Nee, kleiner Scherz, aber es ist wirklich so ein bisschen ein Vorteil, wenn man nicht ständig am Herd stehen muss. Da kann ein Thermomix ein bisschen eine Hilfe sein. Ist aber nicht das, was sie damals hatten. Wisst ihr, das eigentliche Problem war, Martha hat Jesus gar nicht gefragt, was eigentlich sein Bedürfnis ist. Also sie geht nicht zu Jesus hin und fragt ihn, hey, hast du Hunger? Ja, soll ich dir was zu essen machen? Oder, Jesus, was wünschst du dir jetzt von dieser Zeit? Sondern Martha hat einfach in ihrem Denken gehandelt und hat eine Entscheidung getroffen. Und ich glaube, das ist so oft unser Verhalten, das sehe ich auch bei mir, dass ich so oft aus meinem Impuls heraus handle und Dinge tue, weil ich meine, das ist jetzt das richtige Verhalten. Und ich glaube, dass das oft das Problem ist, dass ich von mir ausgehe und dass ich Situationen aus meiner Perspektive beurteile, anstatt Jesus zu fragen, hey Jesus, was ist eigentlich dir jetzt wichtig? Da gibt es ja dieses Bändchen, What would Jesus do? Kennt ihr das? Also was würde Jesus tun? Gab es früher mal, da war ich jung, ist lange her, Anfang 20, das war so ein Trend, da hat man das so getragen, What would Jesus do? So, erinnert dich so am Alltag, was würde Jesus in der Situation jetzt tun? Ne? Frag ihn doch mal. und handel nicht vielleicht so, wie du es jetzt gerade für richtig hältst. Also es geht dann weiter, da heißt es, sie, also Maria, trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen. Sag ihr doch, dass sie mir helfe. Also wir merken jetzt hier in der Geschichte, Maria war ein bisschen sauer. Martha war ein bisschen sauer. Martha fühlt sich ungerecht behandelt und sagt, die hockt hier und trinkt Kaffee und ich bin in der Küche und rödel mir allein hier einen ab. Und dann, was ich ja schon mal cool finde, wisst ihr, weil meistens, wenn ich sauer bin, dann schmoll ich und denke, die könnten mir eigentlich helfen, aber sagt nichts. Martha geht zumindest zu Jesus und sagt, hey Jesus, sag mal meine Schwester, die soll mal kommen und ein bisschen anpacken. So, ne? Ist schon mal was, was wir lernen können. Wenn dich was stört, sprich's an. Sei direkt und ärgere dich nicht so. Ne? Aber sie geht dann zu Jesus, auch nicht direkt zu ihrer Schwester, sondern so, hey Jesus, komm, vielleicht hört sie ja auf dich. Sag ihr mal, dass es eigentlich richtig blöd von ihr ist, dass sie mich jetzt hier ganz allein hocken lässt und die Arbeit tun lässt. Also der erste Punkt, was wir aus der Geschichte lernen, ist, jeder von uns hat die Wahl. Wir können uns entscheiden. Und der zweite Punkt ist, du bist nicht Opfer deiner Umstände. Das finde ich auch ganz wichtig, weil wisst ihr, beide hatten dieselben Umstände, dieselben Voraussetzungen. Beide konnten sich entscheiden und beide hatten dieselben Lebensumstände in der Situation. Was wir sehen ist, sie haben unterschiedliche Prioritäten gesetzt in dieser Situation. Sie haben sich unterschiedlich entschieden, was sie jetzt in dieser Zeit mit Jesus tun wollen. War das jetzt fair von Martha, dass sie sich beklagt hat bei Jesus? Judith guckt ein bisschen unentschlossen. Also ich würde sagen, nein.
Sie hätte mit der Schwester klären können, ne?
Richtig, genau, sie hätte sie ja ganz nett fragen können. Hat sie ja erstmal, also am Anfang nicht gemacht. Also ich würde sagen, nein, eigentlich nicht wirklich, weil Jesus hatte ja nicht gesagt, dass er essen möchte mit ihnen. Also er hat sie nicht darum gebeten, was zu kochen, sondern sie hat es einfach so interpretiert und hat das so in die ganze Situation reingelegt. Also es war allein die Entscheidung von Martha zu sagen, ich gehe jetzt zu dienen und ich werde jetzt Essen machen. Und ich denke, wir kennen das alle, dass es viel zu tun gibt, ne? Dass unser Leben gefüllt ist mit Dingen und dass wir eigentlich täglich Prioritäten setzen müssen, dass wir sagen, hey, was mache ich zuerst? Oder vielleicht, was mache ich erst morgen oder was mache ich gar nicht? Also Prioritäten setzen ist was, was wir jeden Tag tun und was, glaube ich, sehr, sehr entscheidend ist, in welche Richtung unser Leben sich entwickelt und bewegt. Und es gibt so ein ganz simples Tool, das habe ich mal gelernt, kennt ihr wahrscheinlich. Man kann Aufgaben in 4 Kategorien einteilen. Es gibt dringlich, wichtig, das vierte ist Sachen, die man delegieren kann und das fünfte ist quasi Papierkorb oder Lösche, so, ne? Und es gibt einfach Sachen, die dringlich sind, da bin ich unter Zeitdruck und die muss ich machen. Da habe ich jetzt nicht die Qual der Wahl, ne? Sondern wenn das dringlich ist, wenn ich meine Tochter vom Kindergarten abholen muss um 12, kann ich nicht sagen, ja, das mache ich um 1 oder um 3. So, ne? Das ist dringlich. Ja? Es gibt aber Aufgaben, die sind wichtig, aber das heißt nicht, ich muss sie jetzt tun, weil sie keine Dringlichkeit haben. Ja, ich kann mal wieder mein Auto putzen, das muss ich am Sonntag sein, kann ich auch nächste Woche machen. Ne? Und dann gibt es Dinge, die kann ich delegieren. Das ist sehr gut, wenn man das erkennt, weil dann kann man sie abgeben. Sagen, hey, das kannst du machen. Vielleicht hätte er hier in der Geschichte... Die hatten scheinbar keinen Diener oder so im Haus, gehe ich mal davon aus. Aber sonst hättest du das ja auch delegieren können und sagen, hey, könntest du vielleicht Essen machen, weil ich will Zeit mit Jesus verbringen. Ja? Und dann gibt es auch Dinge, die man einfach nicht machen kann, weil man merkt, es passt nicht mehr in meinen Zeitplan rein. Ne? Dinge, die einfach schön wären, aber einfach, wo man sagen muss, gut, die wären schön gewesen, aber da kann ich jetzt heute nicht hingehen. Das ist so eine kleine Möglichkeit, die uns manchmal hilft, wenn wir viele Aufgaben vor uns haben, zu überlegen, wie setze ich Priorität oder mit was kann ich anfangen. Also hier in der Geschichte könnte man sagen, das Essen war weder dringend Weil Jesus hat nicht gesagt, hey Martha, ich habe so Hunger. Oder Maria, ich habe so Hunger, bitte mach mir schnell was zu essen. Ja, es war ihm auch scheinbar gar nicht wichtig, weil Jesus hat das nirgends kommuniziert, dass er gerne essen würde. Und der Delegieren, habe ich ja schon gesagt, war in dem Fall scheinbar nicht möglich, weil niemand anders da war, das hätte machen können. Also Jesus wäre scheinbar happy gewesen, wenn er dann vielleicht noch ein Sandwich bekommen hätte auf die Weiterreise und wäre dann für ihn so okay gewesen. Ja, wie reagiert Jesus auf diesen Vorwurf von der Martha, auf dieses sich Beschweren von Martha? Er sagt, da heißt es, Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Kennt ihr das? Wahrscheinlich kennen zumindest die Mütter das, dass sie viele Dinge haben und manchmal ganz schön besorgt und beunruhigt sind, weil sie ja unser kleines Unternehmen, unsere Familie zu Hause managen und leiten. Und ich weiß, wie viel Arbeit es ist. Es geht mir oft so, ich sage es euch ehrlich, ich komme runter und sage, Judith, können wir kurz eine, oder hast du Zeit, ich würde mit dir was besprechen. Und wisst ihr, was sie dann sagt? Ich muss jetzt Frühstück machen, dann muss ich die Kinder für die Schule fertig machen, dann bringe ich Elena zum Kindergarten, danach habe ich Frauengebet, heute muss ich unbedingt die Bäder putzen vor Mittagessen, dann muss ich Mittagessen kochen, dann machen wir Hausaufgaben und so geht es nonstop. Die hat so viel zu tun, das ist echt krass und ich kann mir oben schön hinhocken im Büro und Kaffee trinken. Nein, aber es ist wirklich so, das Leben ist sehr, sehr intensiv und wenn man nicht aufpasst, dann ist man nur in so einem Rad, was einen bewegt und was einen bestimmt. Und ich glaube, dass das nicht gut ist, wenn wir nicht proaktiv leben, sondern wenn unser Leben bestimmt wird durch unsere Umstände und vielleicht durch den, der am lautesten schreit. Ja? Und vielleicht noch eine Sache, die ich lernen musste. In manchen Sachen bin ich echt perfektionistisch, auch bei der Arbeit so. Das ist auch ganz gut, weil die Leute bezahlen mich ja. Aber ihr kennt ja das, vielleicht dieses Pareto-Prinzip, diese 80-20-Regel. Als ich das mal verstanden habe, dachte ich, ich kann so viel Stress in meinem Leben sparen, wenn ich verstehe, mit 20% Aufwand kann ich 80% Ergebnis erzielen. Das ist wirklich so nachgewiesen. Und wenn du Perfektion willst, also die letzten 20%, dass es wirklich perfekt ist, einen perfekten Haushalt, ja, da musst du mit der Zahnbürste unten an der Sockelleiste, da brauchst du 80% Zeitaufwand. Aber es ist wirklich so, wenn wir lernen, oder wenn wir das ein bisschen berücksichtigen, sagen, ich muss nicht alles perfekt haben, ich brauche keinen perfekten Haushalt, ich brauche nicht das perfekte Mittagessen, das Auto muss auch nicht immer perfekt aussehen, dann können wir doch enorm viel Zeit gewinnen für Dinge, die viel kostbarer sind. Ich weiß nicht, Christian hat so eine coole Postkarte zu Hause. Sag mal nochmal, wie es genau heißt, irgendwie ein funkelndes Haus ist ein verschwendetes Leben, oder wie habe ich bei dir gesehen?
Ach so, ich habe es mal gesagt. A clean house is a sign of a wasted life.
Okay, also ein sauberes Haus, ich würde es mal ein bisschen anders betonen, ein super perfekt geputztes Haus ist ein Zeichen von einem verschwendeten Leben. Also wir lieben ja alle Sauberkeit, ich auch. Jetzt nicht das andere Extrem, aber einfach der Punkt ist, wenn du was perfekt haben willst, musst du so viel investieren, dass das manchmal dann doch zu viel wertvolle Zeit in Anspruch nimmt. Okay, zurück zur Geschichte. Wir lesen dann weiter, da heißt es, Jesus sagt jetzt, eigentlich die entscheidende Sache in dieser Geschichte, bis jetzt war das ja irgendwie nur nichts Besonderes, was will Jesus uns beibringen, was will Jesus uns lernen? Ich würde sagen, so die Kernaussage von Jesus kommt jetzt, er sagt zu Martha, eines aber ist nötig, Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Also eines aber ist nötig, er spricht von der Sache, die nötig ist, und er sagt, spricht von der Sache, die einem nicht genommen werden kann. Und ich möchte die zwei Worte nochmal mit euch so ein bisschen anschauen. Und zwar das Erste, was Jesus sagt, eines ist nötig, und das griechische Wort kreia, das bedeutet nötig, notwendig oder auch du bist bedürftig danach. Und interessant ist, das erste Wort wird auch, ja, dieses Wort wird das erste Mal im Neuen Testament erwähnt bei Jesus seiner Taufe. Da kommt nämlich, als Johannes Jesus taufen möchte, da sagt nämlich Jesus zu ihm, ich habe nötig, von dir getauft zu werden. Also da wird auch diese Dringlichkeit und diese absolute Notwendigkeit zum Ausdruck gebracht. Das ist dieses Wort Kraia, das griechische Wort, wo zum Ausdruck bringt, etwas ist eigentlich unverzichtbar. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist keine Option, es ist viel mehr als, ist wirklich notwendig. Man könnte vielleicht sagen, es ist wie eine Bremse am Fahrrad. Eine Bremse am Fahrrad ist nicht eine Option. Ein Ständer ist eine Option, an meinem Mountainbike habe ich keinen Ständer, das lehne ich dann immer an, ne? Um Gewicht zu sparen. aber es gibt Sachen, die sind echt notwendig. Und eine Bremse am Fahrrad ist absolut notwendig, sonst ist es lebensgefährlich. Und hier spricht Jesus davon und sagt, Maria hat das Notwendige gewählt. Sie sitzt nämlich zu Füßen Jesus, will Gemeinschaft mit ihm haben, will ihm zuhören und will Zeit mit ihm verbringen. Also sie entscheidet sich für die Gegenwart Jesu, für Gegenwart Gottes, für Beziehung mit ihm, für auf ihn hören, Intimität und Zeit mit ihm, Beziehung mit ihm zu bauen. Und das Zweite, was Jesus sagt, das kann dir nicht genommen werden. Fand ich auch eine interessante Aussage. Was meint Jesus damit? Das kann dir nicht genommen werden. Hier auch das griechische Wort, das heißt Aphraireo, ein schwieriges Wort, Aphraireo. Und das bedeutet ja genommen, weggenommen oder auch abgehauen werden. Also es ist was nicht von dir getrennt werden kann, was dir nicht genommen werden kann. Und Jesus sagt jetzt hier, wenn du mit mir Zeit verbringst, wenn du in meiner Gegenwart bist, passieren Dinge, die dir keiner nehmen kann. Da kannst du Dinge empfangen, die dir niemand nehmen kann. Das kann dir nicht genommen werden. Und das ist das Notwendige. Das ist das Erste, was weise ist zu wählen. Mit ihm zu sitzen und mit ihm zu sein. Also Jesus sagt hier, nicht kochen ist schlecht und ihm zu dienen ist schlecht. Das hat für ihn keine Bedeutung. Jesus sagt zu einer anderen Stelle, der Größte unter euch ist der, der allen dient, ne? Aber Jesus spricht hier von Priorität und er sagt hier, in Gottes Gegenwart zu sein, in seine Gegenwart zu kommen, ist das wirklich Wichtige, wo du Dinge empfängst, die diese Welt dir nicht geben kann. Wo du Dinge empfängst, die du so notwendig hast, es ist viel dringender, als dass dein Magen voll ist. Da empfängst du Kraft, Freude, ja, gerade in der Jahreszeit, wenn du morgens aufstehst und es Nebel bis abends Nebel, ist manchmal ganz schön herausfordernd, in Freunde zu sein, morgens Freude zu haben, mit Freunden in den Tag zu gehen, Frieden, ja. Wenn Streit ist mit den Kids, du empfängst Wegweisung, ja, aus der Gegenwart mit Gott, seine Liebe, hey, das ist das Größte überhaupt, wenn du morgens von der Quelle der Liebe empfängst. Wenn du dich da füllen lässt. Geduld. Hey, wie viel Geduld brauche ich mit meinen Kindern? Und das zu empfangen bei ihm, weil das kriege ich nirgends anders her. Wenn ich es versuche, aus mir zu holen, vergiss es, funktioniert schon gar nicht. Weisheit. Ja, Weisheit von Gott empfangen. Also Gott, diese Beziehung mit ihm, ist die Quelle, wo wir all das empfangen, was wir nötig haben, um ein Leben zu führen, was wirklich funktioniert und Erfüllung bringt. Also nochmal kurz, der erste Punkt war, du hast die Entscheidung oder du hast die Wahl. Das zweite ist, du bist nicht das Opfer deiner Umstände. Das hört sich jetzt ein bisschen negativ an, aber was ich meine ist, nur weil dein Leben voll ist, darf das keine Ausrede sein, ne? Weil du kannst proaktiv dein Leben gestalten. Du kannst entscheiden, was du wann tust. Und der dritte Punkt ist jetzt eigentlich die Konsequenz daraus, wähle weise, wähle weise. Wisst ihr, die Martha hat einen Gottmoment verpasst. Jesus war bei ihr und ich weiß nicht, ob ihr das später mal bewusst wurde, dass das eigentlich wirklich nur die zweite Wahl war. Und ich glaube, das Verhängnis von Martha war wahrscheinlich ein Lebensmuster, was sie hatte, was sie veranlagt hat, sich so zu verhalten. Und ich denke, so ist es bei uns oft. Unser Verhalten ist sehr geprägt von unseren Gewohnheiten und von unseren Lebensmustern auch. Wir denken über viele Sachen gar nicht mehr nach, sondern wir handeln, weil wir so gestrickt sind. Und vielleicht hatte sie so ein ähnliches Muster, wie es mir manchmal geht. Hey, Gott ist zufrieden, Gott ist happy, wenn ich was für ihn tue. Ja, wenn ich was mache für Gott, ja, wenn ich rausgehe auf die Straße, wenn ich evangelisiere oder wenn ich, was weiß ich, auch immer mache, dann freut sich Gott so. Weil das war so, wie ich aufgewachsen bin. Mein Vater, der oder in unserer Familie war Leistung ein großes Thema. Da war es immer was tun, so, ne? Schaffen, schwaben, nicht faul sein, gell? Nur nicht rumhocken und nichts tun, so. So bin ich groß geworden und habe immer gedacht, ja, das ist das, was wichtig ist und was zählt, so. Und vielleicht war das auch bei Martha so, dass sie so getickt hat, dass sie irgendwie gemerkt hat, ja, ich definiere mich sehr eigentlich über das, was ich tue und hatte so diesen Dienerstatus, dieses Helfersyndrom und deswegen hat sie eigentlich das Beste verpasst. Und ich möchte einfach diesen Punkt heute uns mal mitgeben. Ich glaube, dass Jesus uns diese tiefe Wahrheit beibringen möchte, genauso wie auch der Martha. Und zwar als Kind Gottes, als Nachfolger Jesu, haben wir nötig, täglich zu seinen Füßen zu sitzen und Zeit zu verbringen. Das ist das, was wir alle nötig haben, was wirklich das Wichtigste ist für unser Leben mit ihm. Dieses mit ihm sein und von ihm zu empfangen und daraus hinaus dann auch in den Tun zu gehen. Ja? Interessant, Paulus sagt mal, ich habe mehr gearbeitet als ihr alle. Ne? Also der war auch nicht faul oder Jesus ist auch nicht nur den ganzen Tag rumgechillt. So, ne? Jesus hat auch viele Dinge getan, aber wir lesen auch von ihm, dass er früh am Morgen Zeit mit seinem Vater verbrachte. Er hat erstmal empfangen, er hat das Nötige getan, Beziehungspflege, bevor er dann sich an die Arbeit gemacht hat. Und wisst ihr, dieser Ort in Jesu Gegenwart, wir reden ja über die Gegenwart Gottes, ist ja nicht nur ein Ort am Sonntag, sondern es ist ein Ort des Alltags. Für mich ist es wie eine Tankstelle, wo ich morgens erstmal hingehe und alle meine Tanks versuche zu füllen, meinen seelischen Tank, meinen geistlichen Tank, ja, auch meinen körperlichen Tank, klar, das ist auch viel über Schlafen oder so, aber deswegen auch vor Jesus zur Ruhe zu kommen, ist auch was meinem Körper gut tut. Und ich glaube, das ist das, was Jesus hier in dieser Geschichte uns mitgeben möchte und wozu er uns einladen möchte. Und wisst ihr, es gibt auch in unserem geistlichen Leben, es gibt keine Abkürzung. Wenn wir tief wachsen wollen, wenn wir tief gehen wollen mit Jesus, dann müssen wir investieren in diese Beziehung. Und das kann uns keiner abnehmen. Kein Pastor, kein anderer Christ kann deine Beziehung mit Jesus bauen, ne? Und gestalten. Und da wirklich lädt Jesus uns ein, den Tag mit dem Wichtigsten zu beginnen, ihn wirklich zur ersten Priorität zu machen. Und wisst ihr, ich habe auch gemerkt, eigentlich alles im Leben hat einen Preis. Ja? Hängt so ein Preisschild dran. Nicht nur an dem, was du kaufst, sondern auch an vielen Entscheidungen. Ich habe gemerkt, wenn ich mehr Zeit mit einer Sache verbringen will, dann muss ich die Zeit bei was anderem kürzen. So, ne? Weil meine Lebenszeit wird nicht mehr. Ich habe 24 Stunden am Tag. Aber ich muss auch ein Stück bereit sein, den Preis zu zahlen für was ich wirklich möchte. Und da merke ich bei mir ganz schnell, ob ich was wirklich will, weil dann bin ich auch bereit, einen Schritt zu gehen, der mich auch was kostet, was zu verändern, was dafür zu investieren. Und ich habe das jetzt auch bei mir so gemerkt, ich habe gemerkt, ich will mehr Zeit mit Gott verbringen am Morgen. Ich will mehr Zeit, ich will nicht, dass es irgendwie so zeitlich immer so begrenzt ist, weil dann ja die Termine kommen von der Arbeit und so weiter. Und ich habe das immer wieder gesagt und irgendwann habe ich kapiert, Yogi, wenn du nicht früher ins Bett gehst, wirst du nicht morgens früher aufstehen und mehr Zeit haben für Gott. Und das ist der Preis, den ich jetzt zahlen muss, dass ich sage, okay, ich will zwischen 10 und halb 11 ins Bett und nicht mehr halt zwischen 11 und halb 12, dass ich morgens eine halbe Stunde mehr Zeit habe. Weil mir einfach das wichtig ist. Ne? Und das ist einfach das, wo ich merke, für uns alle, die Dinge, die uns wichtig sind, dafür nehmen wir uns Zeit. Und Jesus lädt uns wirklich ein und sagt, auch durch diese Geschichte, setze die Priorität richtig. Nimm dir Zeit wirklich für die richtigen Dinge, die notwendig sind, ja, die du wirklich brauchst, um ja, nah an ihm zu sein und auch aus seiner Quelle heraus zu leben. Und ein letzter Gedanke noch, was mir enorm dabei hilft, ist der Heilige Geist. Wisst ihr, aus meiner Kraft bin ich oft so schwach. Ich tue die Dinge gar nicht so, oder die ich eigentlich will, oder fühle mich zu schwach, das dann wirklich umzusetzen. Aber wenn ich dann bete und sage, Heiliger Geist, ich brauche dich, hilf mir. Sei du wirklich der Partner an meiner Seite, dass ich das in meinem Leben umsetze und dass ich das verändere. Dann merke ich, wie viele Dinge auch in den Prozess gehen und sich positiv entwickeln. Ja, Jesus lädt uns ein für das mit ihm sitzen, zu seinen Füßen sitzen, mit ihm Zeit zu verbringen. Und wir haben wirklich die Entscheidung, wir haben die Wahl, ob wir diese Zeit uns nehmen und ob wir in diese Beziehung investieren und in seine Gegenwart wirklich in den Tag durch oder aus der Gegenwart mit ihm dann in den Tag gehen. Ich möchte jetzt zwei Fragen kurz vorne an projizieren, wo ihr drüber nachdenken könnt, kurz reflektieren. Der Kai kann ein bisschen Musik im Hintergrund laufen lassen. Ja, denkt mal drüber nach und spürt mal, was so in eurem Herz da an Reaktion kommt.